Ja, guten Morgen miteinander, auch denen, die hier an den Bildschirmen. Wir haben es schon gehört, wir sind weiter unterwegs in dieser Predigtserie zum Philipperbrief und heute Morgen. Der Predigtitel von heute Morgen ist «An der Gnade festhalten». Ja, der Paulus, der macht in seinen Briefen, nicht nur im Philipperbrief, sondern auch in anderen, immer wieder deutlich Gerechtigkeit. Die gibt es im Neuen Bund. Nur noch aus Glauben. Jesus ist der Einzige, der uns am Sieg Anteil geben kann. Warum? Weil er auch der Einzige ist, der den Sieg errungen hat. Die Briefe von Paulus machen immer wieder deutlich, dass das Ganze mit der Gerechtigkeit aus Glauben für den Menschen aber nicht so ganz einfach ist. Wie schon sonst hat er immer wieder davon müssen schreiben. Es fällt uns schwer, das irgendwie zu akzeptieren, dass wir so gar nichts dazu tun können. Und irgendwo müssen wir ja auch akzeptieren, dass wir vielleicht gar nicht so gut sind, wie wir uns das vielleicht manchmal auch vormachen. Du musst dir jetzt auch nicht ständig sagen, oh, ich bin so schlecht, das tut auch kein Mensch gut. Und doch, wenn du Gnade irgendwo willst erfassen, dann musst du dir wie eingestehen, hey, allein, das klappt nicht. Ich kann nicht allein das ganze Gesetz einhalten. Ich habe immer wieder auch schlechte Gedanken. Aus eigener Kraft kann ich mir da keine Gerechtigkeit vor Gott erarbeiten. Ja, und an dieser Stelle, gerade so an diesem Punkt, glaube ich, da steht jeder Christ auch irgendwo in einer relativ schwierigen Gratwanderung. Also irgendwo brauche ich die Hilfe von Jesus, ich brauche seine Gnade, um den Tod können überwinden, um auch die Hoffnung, dass die gross kann werden in mir, die Hoffnung auf die Ewigkeit. Ich kann es mir nicht selber erarbeiten, ich kann nichts dazu tun. Und doch, es heisst jetzt auch, dass ich irgendwie einfach die Hände hinter den Rücken, hinter den Kopf und auf den Rücken liege und irgendwo ja, mache und tue, was ich will. Das ist ja irgendwie auch nicht die Idee in der Bibel. Und ich glaube, das ist eine schwierige Gratwanderung für jeden Gläubigen, Christ, da irgendwo einen Weg zu finden zwischen dem, ja, was tue ich und mit welcher Motivation tue ich es und was wird mir auch einfach geschenkt. Und ich glaube, ob wir uns jetzt das im Alltag jeweils bewusst sind oder nicht, so die Spannung, wo wir da irgendwo auch ein bisschen drin sind, ich glaube, gerade der Widersacher, der will uns da immer wieder auch in die Irre laufen lassen. Ich glaube, gerade an dem Punkt will er uns immer wieder irgendwo in ein Hamsterrad reinbringen, wo wir irgendwo am Rennen sind und uns abmüht, aber irgendwo doch nicht die Freiheit haben, die Jesus eigentlich sich für uns wünscht. Es gibt viele Zeugnisse von Christen, die sehr viel zu tun haben im Reich Gottes, die auch, wenn man so will, so ein bisschen Aushängeschild gewesen sind in ihren Kirchen oder wo immer das sie dran gewesen sind und sich irgendwann haben müssen eingestehen, eigentlich bin ich da gerade nur irgendwie dran, mir einen Platz im Reich Gottes zu erarbeiten. Irgendwie habe ich das mit dieser Gnade noch nicht so ganz richtig verstanden gehabt. Ja, man kann sagen, es kann wie so eine Jesus-und-Rechnung geben. Ein Beispiel, wir haben schon gehört in der Einleitung, wo der Jude gerade am Anfang noch sehr wichtig ist, eben das Thema von der Beschneidung. Also man kann wie sagen, Jesus und Beschneidung. Also das könnte auch so eine Jesus-Undrechnung sein, wo es plötzlich nicht mehr allein Jesus ist, sondern wie noch irgendetwas dazukommt. Wo sich wie noch irgendetwas einschleicht, wo plötzlich auch eine Wichtigkeit hat, die es eigentlich gar nicht haben sollte. Und auf was für Jesus-Undrechnung jetzt der Paulus gerade in dem Abschnitt in Philipperbrief eingeht, das möchten wir jetzt miteinander anschauen. Wir lesen den ersten Teil vom heutigen Predigttext. Sehr gut. Und zwar heißt da, vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen, und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor denen unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiften. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in einem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, dass die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Wir vertrauen nicht auf unsere Vorrechte, ist ein Satz gewesen, wo der Paulus jetzt da geschrieben hat in seinem Brief. Es heißt in wörtlicher Übersetzung, wir vertrauen nicht auf unser Fleisch. Ist vielleicht beides jetzt für uns nicht ganz so eingängig in der heutigen Zeit. Ich glaube, man könnte auch übersetzen, wir vertrauen nicht auf unsere Herkunft oder auf unsere Abstammung oder auf unsere Tradition. Ich denke, die Begriffe würden auch irgendwo mit reinpassen. Ja, der Paulus spricht an dieser Stelle gerade die Menschen an, wo, obwohl sie Jesus irgendwo gefunden haben, sich weiterhin viel darauf eingebildet haben, dass sie Hebräer, Juden gewesen sind und auf die Traditionen, wo sie drin gross geworden sind. Einige von ihnen haben sich auch die Beschnittenen genannt, nach aussen, also wie eine Art so einen Ehrentitel, sich selber gegeben, und sie haben sich daran gestört, dass viele Heidenchristen gewisse jüdische Gesetzmäßigkeiten und Vorschriften nicht eingehalten haben. Kurz gesagt, der Stolz der Juden über ihre Herkunft und über ihre Abstammung, der ist der jungen Gemeinde irgendwo immer wieder zum Problem geworden. Und wo sich solches Gedankengut einschleicht, da findet man sich eben plötzlich in so einer Jesus-und-Rechnung wieder. Zu Jesus kommt noch irgendetwas dazu. Beschneidung oder irgendeine andere Vorschrift. Jesus allein genügt plötzlich nicht mehr. Ja, und so sind dann verschiedenste Gesetze und Gedankenmuster, die für die Juden zentral gewesen sind, wo sie drin gross geworden sind und mit denen Jesus eigentlich ein Stück weit gebrochen hat oder wie einen neuen Weg aufgezeigt hat, sind plötzlich wieder hochgehalten worden. Ja, und der Paulus, der wird jetzt an dieser Stelle persönlich. Er greift nicht irgendjemand persönlich an, sondern er schreibt davon, wie er selber eigentlich zu dem steht. Also er sagt, wenn die Leute, die sich jetzt dort auch immer in diesen Gemeinden eben so ausgegeben haben, als die Beschnittenen oder so, wenn die sich schon können oder wollen auf so etwas verlassen, ich könnte es noch viel mehr. Er war Pharisäer gewesen. Er könnte, wenn es darum geht, die Gesetze und die Vorschriften einzuhalten, an vorderster Front mit dabei sein. Er hat so viel Zeit und Eifer von seinem Leben als Schriftgelehrter dem gewidmet, eben nach aussen so ein jüdisch korrektes Leben zu leben. Ja, er schreibt da eben, denn im Blick auf die Gerechtigkeit, die das Gesetz forderte, war mein Verhalten tadellos. Aber nachdem Jesus am Paulus begegnet ist und am Paulus sein Denken und sein Leben umkrempelt hat, da haben solche Gedanken keinen Platz mehr gehabt. Sie haben auch gar keinen Sinn mehr gemacht. Ja, zur Zeit von Paulus, da ist Herkunft, da ist Abstammung, das ist gesellschaftlich gesehen sehr, sehr wichtig gewesen. Und ich glaube, das haben wir auch heute nicht wirklich so ganz überwunden. Respektive unsere Herkunft, die ist irgendwo immer auch mit unserer Identität verknüpft, ob wir das jetzt vielleicht wollen oder auch nicht. Ich mache mal ein Beispiel, wenn mich im Ausland einer so für einen Deutschen haltet, dann fällt mir das irgendwie manchmal schon ein bisschen schwer. Nicht, weil ich jetzt die Deutschen nicht mag, aber irgendwo meine Herkunft, die sagt etwas anderes. Und meine Herkunft, die ist nun mal auch fest mit meiner Identität irgendwo verbandelt. Oder bei euch wäre es vielleicht, wenn euch jemand für einen Zürcher haltet, irgendwo, obwohl ihr Basler seid, dann kann es sein, dass euch das vielleicht auch ein bisschen schmerzt im ersten Moment. Das muss nicht schlecht sein, aber ich denke, es zeigt einfach auf, dass unsere Herkunft irgendwo auch mit unserer Identität verknüpft ist. Und die Juden, die jetzt eben ihre Herkunft, ihre Abstammung haben können zurückführen, bis auf Abraham, Isaac, Jakob, die haben sich oft gerade besonders viel auf dieser Abstammungslinie, auf ihre Verwandtschaft eingebildet. Und es hat dann eben zu grossen Teil von ihrer Identität definiert und ausgemacht. Die Juden sind da nicht allein da gestanden, die vielen Völker und Ethnien um sie herum, überall ist das sehr wichtig gewesen, wer die Abstammung, wer die Herkunft, dass du hast, zu welcher Familie, zu welchem Clan, dass du gehörst. Und ich glaube, genau das hat Paulus gestört. Warum? Weil die Juden an dem Punkt, auch die, eben einige von denen auch, die zu Jesus gefunden haben, sie haben keinen Unterschied gemacht in der Gesellschaft, wo sie drin gelebt haben. Und dass, obwohl ihnen eigentlich in Jesus eine neue Identität geschenkt wurde ist und sie diese Identität doch hätten sollen viel höher gewichten als die, die ihnen von Geburt her halt irgendwo zugetragen worden ist. Sie haben also weiter in den gleichen Denkmuster verharrt und in den gleichen Traditionen, wo sie drin gross geworden sind. Und eben einige von ihnen haben die sogar noch hochgehabt und besonders hervorgehabt. Aber die Bibel, die macht immer wieder deutlich, es gibt nur einen Weg. Und den finden wir in der Person von Jesus Christus. Er will uns unsere Verfehlungen vergeben und er möchte uns zu Kindern Gottes machen. In ihm wird uns eine neue Identität geschenkt. Unsere Herkunft, die spielt in dem Ganzen keine Rolle. Es ist egal, ob wir Juden sind, Griechen oder Heiden oder was auch immer. Im Blick auf das, auf den Punkt spielt das keine Rolle. Jesus möchte jedem Mensch Gottes Kindschaft schenken. Er möchte jedem Mensch begegnen. Und unsere Tradition, Kultur und Abstammung, die hat da eigentlich nichts drin zu verloren. Und die sollte dieser Jesus-Undrechnung auch gar nicht vorkommen. Wenn man anfängt, so eine Jesus-Undrechnung zu machen, dann läuft man irgendwo in die Irre. Ja, und jetzt stellt sich sicher auch die Frage an uns, wo gibt es vielleicht in unserem Leben einen Moment, wo wir unsere Herkunft, unsere Tradition plötzlich sehr hoch gewichtet? Das ist vielleicht ein bisschen anders wie bei den Juden, aber ich glaube, es hat durchaus auch Momente gegeben in der Christenheit, wo wir irgendwo hingegangen sind, sagt das zum Beispiel in der Mission und gesagt haben, ihr müsst Kirche genau so leben, weil wir uns das so gewöhnt sind, dass man so Kirche lebt. Aber vielleicht hat das überhaupt nicht in die Kultur reingepasst, die dort vorgeherrscht hat. Also ich denke gerade am Anfang, wo viele Missionare nach Afrika gegangen sind und man irgendwo ein Kirchengebäude gebaut hat, genau so, wie es in Europa ausgesehen hat und genau die gleiche Musik von vorne her gespielt hat, wie man sich in Europa, in der High Church zum Beispiel in England gewohnt war, dann hat das eigentlich nicht wirklich dort angepasst. Und man hat etwas hochgehalten, was einem selber wichtig war, was aber eigentlich für Jesus oder im Blick auch auf die Erlösung gar nicht eine grosse Rolle spielt. Oder gar keine Rolle spielt. Ja, wo möchten wir, man kann sagen, wie so ein bisschen ein altes Israel sein, oder es gibt ja die Stelle in der Bibel, wo Israel hat wollen sein wie alle anderen Völker. Sie haben auch einen König wollen. Und ich glaube, es kann auch bei uns so Moment geben, wo wir irgendwie, wenn sie wie alle anderen und wir plötzlich gar keinen Unterschied mehr machen, obwohl wir doch eine neue Kreatur sind, wie es in der Bibel heisst. Uns ist eine neue Identität geschenkt worden. Gott wünscht sich, dass wir da immer wieder mal ein Augenmerk drauf haben und wenn wir merken, hey, wir sind in so einer Jesus-Unrechnung an dem Punkt, dass wir da irgendwo korrigierend eingreifen und ihn einfach auch bitten, dass wir wieder an den Punkt zurückkommen, wo es eben allein Jesus ist und uns Sachen, die uns vielleicht zu wichtig sind, auch können ablegen. Ja, ein weiterer Punkt, wo der Paulus dann auch noch anspricht, Kannst du nochmal schnell drücken? Danke. Das ist Jesus und meine eigene Leistung zählt. Oder ich habe es einmal so übertitelt. Also es ist nicht nur unsere Abstammung, unsere Vorrechte, unsere Tradition, die der Paulus da anspricht, die einem zum Verhängnis werden könnte, sondern er spricht noch einen zweiten Punkt an und der geht es um die eigene Leistung. Ja, in erster Linie geht es darum, dass die Juden, gerade wo der Paulus da speziell rausstreicht, die haben Gesetze nach außen hin eingehalten und dass sie die eingehalten haben und der Ski, den sie nach außen abgegeben haben, der ihnen eben wichtig war, dass sie sich darauf etwas eingebildet haben und dass der wie eben zu so einem Jesus und geworden ist. Und das Einhalten von diesen Gesetzen, das ist eben so eine eigene Leistung gewesen, etwas, was sie haben müssen erbringen und was ihnen wichtig war, dass sie eben das auch nach außen zeigen können, dass sie in diesen und in diesen Gesetzen eben die einhalten und da das wirklich auch ihnen wichtig ist und sie da dahinter sind. Aber das war auch viel Arbeit und viel Krampf gewesen und oft ist es einem natürlich nicht so gelungen und dann haben wir irgendwie wieder müssen den Ski wahren, dass es eben trotzdem gut ausgesehen hat. Und der Paulus, der hat das selber gekannt. Ich meine, er ist in dem Ganzen gross geworden. Das hat schlussendlich einfach nicht funktioniert. Und darum ist es dem Paulus wichtig gewesen, dass er eben gerade auch den Punkt da in seinem Brief anspricht und den hervorhebt. Der Paulus war nicht irgendwie anti-jüdisch gewesen, aber es ist ihm wichtig gewesen, dass die Juden an diesem Punkt genau heranschauen. Weil er selber gerade an diesem Punkt eine grosse Wandlung in seinem Leben erlebt hat. Er hat es ja, ich habe es schon vorher erwähnt, er hat das ja deutlich ausgeschrieben. Er selber hätte sich am allermeisten können auf all die Vorrechte und die Gesetze, die es da einzuhalten gegeben hat, verlassen, weil er selber als Pharisäer da an vorderster Front mit dabei war und sein ganzes Leben eigentlich dem gewidmet hat, das Gesetz einzuhalten und nach außen wirklich ein reines Leben irgendwo darzustellen. Der Paulus, der war nicht anti-jüdisch gewesen, aber auf seinem Weg nach Damaskus, wo Jesus ihm begegnet ist, da hat sich sein Leben fundamental verändert. Er ist jetzt nicht irgendwie vom religiösen Eiferer so irgendwie zum völlig laissez-faire Gläubigen geworden, der es einfach nur noch ein bisschen gechillt hat und das Leben gemütlich genommen hat, sondern er war weiterhin ein Eiferer gewesen. Aber die Prioritäten in seinem Leben, die haben sich irgendwo verändert. In dem Moment, wo Jesus ja einfach das Licht von seinem Leben geworden ist, da hat er gemerkt, hey, gewisse Paradigmen, gewisse Gesetzlichkeiten, gewisse Traditionen, wo ich so viel nachgerannt bin, so viel Zeit drin investiert habe, die sind es nicht wert. Am Paulus, sein Gott, ist sehr wohl auch der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber der Paulus hat gemerkt, dass der Gott auf eine ganz unerwartete Weise gehandelt hat. Unerwartet für das jüdische Volk. Das Volk Israel, die haben den Messias in einer ganz anderen Form erwartet. Sie haben es nicht verstanden gehabt, was jetzt der Jesus da von ihnen hat wollen. Oder nur sehr wenige haben es verstanden. Der Paulus selber hat es erst auch in dem Moment verstanden gehabt, wo Jesus ihm wirklich eins zu eins auf einzigartige Weise auch da begegnet ist. Und er hat gemerkt, Jesus hat das Gesetz nicht aufgehoben, sondern er hat es erfüllt. Und er möchte jedem von uns, dir und mir, Anteil geben an dem, Anteil geben am Sieg, wo er errungen hat. Ja, er hat das getan, was kein anderer Mensch dafür in Frage gekommen wäre. Und das soll nicht eben in eine Knechtschaft führen vom Gesetz, also dass man immer muss und muss und muss, sondern das soll schlussendlich in eine Freiheit führen. Das heisst nicht, dass man jetzt leben soll, wie es einem irgendwie beliebt und wie es einem gerade passt. Ich denke, das machen die Briefe von Paulus immer wieder deutlich. Doch es heisst, dass wir uns nicht mehr länger sollen unter so einer Knechtschaft fühlen, dass wir uns nicht sollen so gebeutelt fühlen. Also wenn du dich in deinem Leben irgendwie immer unter Druck fühlst, dann kann irgendetwas nicht stimmen. Es geht nicht darum, als Christ sich immer abzumühen, sondern unser Gott hat einen Weg für uns parat, der leicht sein soll und wo mit ganz viel Freiheit soll verbunden sein. Ja, und wie sieht der Weg dann genau aus? Der Paulus, der schreibt dann jetzt eben da noch weiter. Wir haben erst den ersten Teil gelesen und wir lesen jetzt noch die Verse 7 bis 11 miteinander. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Ja, mein letzter Punkt, so eine Jesus-Undrechnung, die geht nicht auf. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Ja, ein bisschen Gesetz und ein bisschen Jesus, das funktioniert irgendwie nicht. Das kann nicht die Lösung sein. So ein Jesus und, das funktioniert nicht. Der Paulus, der war immer all in. Zuerst als Pharisäer, als der Eiferer fürs Gesetz. Er hat alles, seine Zeit, sein Effort, alles dort drin investiert. Und später war er all in der Nachfolge von Jesus, bis zu seiner Hinrichtung. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir selber in so einer Jesus-Unrechnung leben, dann endet das irgendwo in einer inneren Zerrissenheit. Warum? Weil ich irgendwie schnell an den Punkt komme, wo ich mich der Gnade nicht wirklich würdig fühle. Ich habe das Gefühl, ich habe es doch gar nicht verdient, die Gnade. Aber das Gesetz kann mir auch nicht helfen, weil das Gesetz, wenn ich ganz ehrlich bin zu mir selber, kann ich nicht wirklich erfüllen. Also ende ich irgendwo in so einem Dilemma rein. Ich gedrohe mich nicht mehr zu Jesus zu gehen und ich verpasse eigentlich das, was das Wichtigste ist, nämlich Gemeinschaft mit Jesus. Nach außen hin, das ist klar, da kann man das Gesetz vielleicht einmal ganz viel investiert noch einhalten. Der Paulus schreibt ja von sich selber auch, er hat das Gesetz eingehalten. Aber wenn wir dann heranschauen in der Bergpredigt, wie Jesus das Ganze noch verfeinert hat und eigentlich gesagt hat, es fängt schon im Kopf an, also schon das schlechte Denken, schon dort fängt eigentlich die Sünde an, dann ist es unmöglich, das Gesetz einzuhalten. Und ich glaube, wir wissen das aus unserem eigenen Leben schon, ein schlechter Gedanke oder wenn wir schlechte Gedanken haben, auch das kann schon zu einem schlechten Gewissen führen. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben. Der Paulus, der macht an dieser Stelle auf eindrückliche Weise deutlich, was für ihn der Glaube ausmacht, was ihm wichtig ist, wo er jetzt, nachdem er Jesus begegnet ist, eben all in ist. Er zeigt, worauf er sein Augenmerk legt, wo er sein geistliches Leben auch darauf konzentriert. Es geht nicht um eigene Leistung, sondern es geht darum, dass man eben an dieser Gnade festhaltet, wo Gott uns schenken möchte. Der Fokus, der soll nicht auf der Leistung liegen, sondern auf Gott. Ich denke, das ist der entscheidende Unterschied. Wie gesagt, das heisst nicht, dass wir einfach nichts mehr machen sollen. Gott möchte durch euch die Welt immer wieder ein Stückchen verändern. Das heisst nicht, dass Gott keinen Auftrag hat für uns. Aber die Frage ist, worauf liegt der Fokus? Liegt er auf meiner Leistung, auf dem, was ich tue? Oder liegt er auf Gott? Die Pharisäer, die haben sich immer stark darauf konzentriert, das Gesetz immer besser zu kennen, das einzuhalten, nach außen hin. Ja, kein Fehltritt hat er sichtbar sein. Der ganze Fokus ist also auf deinem Handeln und auf deiner Leistung gelegen. Wenn wir uns also auf unsere Herkunft, auf unsere Abstammung, auf unsere Leistung, wenn wir uns auf diese Sachen irgendwo auch verlassen, dann drehen wir uns schlussendlich immer auch irgendwo um uns selber. Das Ziel ist nicht die Gerechtigkeit, die wird uns geschenkt, aber das Ziel ist nicht die Gerechtigkeit, sondern das Ziel ist das, was daraus folgt, nämlich, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben dürfen. Und das wird uns eben aus Gnade einfach geschenkt, weil sich Gott nichts anderes mehr wünscht, als mit uns in Gemeinschaft zu leben. Darum hat er uns geschaffen. Der Paulus schreibt, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Ja, lasst uns das nicht aus den Augen verlieren und halten wir an der Gnade fest. Es geht nicht darum, was ein Christ tut, sondern vielmehr ist entscheidend, wofür er lebt. Gottes Gnade macht es möglich, dass wir sagen können, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Also der Fokus, der liegt nicht mehr auf uns, auf das, was uns irgendwie ausmacht, weil wir das selber irgendwie einzigartig haben oder auf unserer Leistung, sondern der Fokus soll auf Gott liegen und auf dem, wo er uns zuspricht. Gott ist der Anfang und er ist das Ziel. Und wir leben nicht mehr länger für uns selber, um uns selber zu rechtfertigen, sondern wir dürfen die Gnade von Gott einfach annehmen. Und Jesus selber hat das deutlich gemacht, wie wichtig das ihm ist, mit uns in Gemeinschaft zu leben. Und zwar können wir das nachlesen im Johannes 17, wo er betet hat zu seinem Vater und er schrieb dort, ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das, was die Menschenherzen in unserem Umfeld bewegt oder was sie aufhorchen, das ist nicht, wenn wir gegen aussen hier irgendwie einen perfekten Lebenswandel haben oder uns auch ja nie irgendwo einen Fehltritt erlauben, sondern ich glaube, das, was die Menschen um uns herum aufhorchen, ist, wenn sie merken, hey, der Mensch, der lebt in einer Freiheit. Wenn deutlich wird, wenn irgendwo Jesu Liebe, die uns geschenkt wird, einfach auch übersprudelt auf die Menschen in unserem Umfeld, auf die Menschen, mit denen wo wir im Gespräch sind. Es ist Verbundenheit mit Gott und Verbundenheit in seiner Liebe, auch untereinander, wo der Mensch um uns herum zeigt, dass es einen Gott gibt und was ihn ausmacht. Und ein Ort, wo man diese Verbundenheit gerade auch immer wieder besonders ja, als ein Zeichen auch einfach kann deutlich machen, ist im Abendmahl und das möchte man nachher auch gerade noch miteinander einnehmen. Vielleicht zum Schluss nochmal, die Jesus-und-Rechnung, die geht nicht auf. Ich glaube, sie führt in eine Einbahnstraße und schlussendlich auch irgendwo in einen Stand von der Zerrissenheit und von der Unzufriedenheit. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn wir jetzt nachher auch nochmal Lieder hören, das Abendmahl miteinander einnehmen, dass wir ja, einfach uns den Jesus auch wieder vor Augen führt und ihm einfach Danke sagen für all das, was er uns möchte schenken, was er für uns parat hat. Und ja, dass wir das einfach auch von Herzen annehmen. Und wenn ihr jetzt irgendwo auch gespürt habt, hey, da gibt es Sachen, wo ich irgendwie so eine Jesus-Unrechnung mache, dann bringt doch das gerade auch Jesus und bittet ihn darum, dass er das und wegstreicht und dass er euch hilft, dass ihr wirklich all in sein könnt, so wie es der Paulus war. Ja, ich lese euch jetzt dann noch die Einsetzungsworte. Und nachher wird der Philipp mir helfen beim Austeilen. Wir werden wieder bei euch vorbeikommen, euch zuerst das Brot verteilen und dann bei einem zweiten Rundgang das Gläschen. Und in einem dritten Rundgang kommen wir dann nochmal vorbei und sammeln dann alle Gläschen wieder ein. Dass ihr ein bisschen wisst, wie das jetzt da unter Corona sich abspielt. Und währenddessen wird dann auch die Band uns nochmal ein paar Lieder spielen. Und ich denke, das ist einfach immer eine gute Möglichkeit, um nochmal von Gott zu kommen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ich lese euch noch die Einsetzungsworte und würde dann gerne noch beten. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du einfach alles bist, Herr, alles bist, was wir brauchen. Ich danke dir, dass wir nicht mehr länger in einer Knechtschaft leben müssen, dass wir nicht mehr länger in so einem Hamsterrad sein müssen, dass wir nicht mehr länger mit so einer inneren Zerrissenheit leben müssen, sondern dass du uns möchtest heil machen und dass du sagst, hey, ich habe alles für dich parat und ich danke dir, dass ja, wir gerade einfach im Abendmahl das dürfen zum Ausdruck bringen. Wir möchten uns auf deine Gnade verlassen, Herr, auf das, was du uns zusprichst und schenkst. Und ich danke dir, Herr, dass wir uns deine Kinder dürfen nennen, dass wir uns ja, das einfach dürfen bewusst sein, dass es nicht darum geht, per se um die Gerechtigkeit, sondern dass es darum geht, dass, was daraus folgt, nämlich, dass wir mit dir dürfen Gemeinschaft haben, mit dir können durchs Leben gehen. Und ich danke dir, dass das schon jetzt da auf dieser Erde anfängt und nicht erst irgendwie auf die Ewigkeit vertagt ist. Und ich bitte dich, dass du uns einfach immer wieder auch hilfst, dass wir ja einfach durch unser Leben auch in unserem Umfeld dürfen den Unterschied machen und ein Licht können sein und das einfach auch noch dürfen nach außen tragen, Herr, was wir an Grossartigem haben dürfen erleben, Herr. Amen.